Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Mit der Literatur in Deutschland ist das so eine Sache. Entweder sie ist unterhaltsam und manchmal dann auch ein bisschen schlicht oder aber anspruchsvoll, problembeladen, belehrend. Und wenn man das Buch zuklappt, hat man fast ein schlechtes Gewissen. Gibt es denn nichts dazwischen, anspruchsvoll und unterhaltend zugleich? Unser heutiger Gast beweist, dass es geht und sie ist sehr erfolgreich damit. Herzlich willkommen, Julie C.
Hallo.
Viele Menschen haben so diesen Eindruck, die deutsche Gegenwartsliteratur ist oft ein bisschen zäh. Teilen Sie den?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe in den letzten Jahren eine Menge Gegenwartsromane gelesen, die eigentlich jetzt den Anspruch, den Sie gerade so formuliert haben, ganz gut erfüllen. Ich freue mich aber dennoch sehr, dass Sie mich damit einordnen, weil das ist nämlich wirklich auch eins meiner gewissermaßen literarischen Ziele, genau diese Lücke zwischen Unterhaltung und Anspruch zu treffen.
Aber diese Lücke gibt es schon.
Ja, die gibt es absolut und das ist in anderen Literaturen ja auch eine Selbstverständlichkeit. Da würde man gar nicht so viel darüber reden, ob ein Buch jetzt eher E oder U oder EU ist oder so.
Genau.
Das ist schon eine sehr deutsche Diskussion auch einfach über die Frage, wie sowas zu kategorisieren sei.
Was lesen Sie denn am liebsten, wenn Sie dann in mal positive Beispiele bringen?
Also ich lese wirklich querbeet. Ich lese jetzt nicht nur Gegenwartsliteratur und auch nicht nur deutsche logischerweise, sondern immer, wo die Nase mich gerade hinführt. Und habe jetzt aber gerade, weil ich im Urlaub war in letzter Zeit, einige Romane gelesen, darunter auch gegenwärtige, zum Beispiel Die Hochhausspringerin, ein sehr schönes Buch aus der letzten Zeit, was mir sehr gut gefallen hat. Und ein, ich weiß gar nicht, wann das erschienen ist, vielleicht vor 2 Jahren, das ist ein Buch, das heißt, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Leki, auch ein ganz toller Roman aus der deutschen Gegenwart.
Julie C. ist mit ihren Romanen international erfolgreich. Unter Leuten, leere Herzen, Spieltrieb. Sie schreibt Theaterstücke, politische Sachbücher und Essays. Und in diesen Tagen legt sie ihr neues Werk vor. Auch das kann man gut zur Unterhaltung lesen. Darüber reden wir gleich.
HR1, genau meins.
Es beginnt wie eine harmlose Urlaubsgeschichte. Lanzarote, gutes Hotel, kleine Familie. Am Neujahrsmorgen macht der Vater eine Radtour in den Bergen und man ahnt schon, irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Und dann geschehen merkwürdige Dinge, die sich dramatisch zuspitzen. Julie C. Also im Gegensatz zu den letzten beiden Romanen stehen im Neujahr jetzt keine politischen Konflikte im Mittelpunkt der Geschichte. Absicht?
Nee, so eine richtige Absicht, dass ich mir das vornehmen würde, worüber ich als nächstes schreibe, gibt es bei mir eigentlich gar nicht. Die Sachen kommen meistens zu mir und das war bei Neujahr tatsächlich ganz massiv der Fall. Die Geschichte hat mich geradezu überfallen, als ich selber auf Lanzarote war und gerade mit dem Fahrrad durch die Vulkanberge fuhr. Und das war ein so massiver Moment, wo mir das einfiel, also fast eigentlich die ganze Geschichte schon komplett mir in den Kopf schoss und ich hatte, ja, weiß nicht, so eine Art Adrenalinkick und wusste, jetzt muss ich alles weglegen, was ich zurzeit mache und ich muss das aufschreiben und genauso war es dann auch. Ich habe am nächsten Tag angefangen und dann durchgearbeitet, bis es fertig war. Es war wirklich ein bisschen wie ein Rausch. Also es war in keiner Weise geplant oder vorher.
Wie lange haben Sie dran gearbeitet?
An der Hochfassung? Oh, das kann ich jetzt so genau nicht sagen, aber nicht so wahnsinnig lang. Ich würde sagen, vielleicht so 3-4 Monate ungefähr.
Das heißt, das war nicht so die Absicht, ich will mal weg von den großen gesellschaftlichen Diskussionen, sondern wo war der Kick dann? Warum haben Sie gedacht, ich muss das jetzt schreiben?
Das Buch ist ja relativ, in gewisser Weise relativ nah an meiner persönlichen Lebenssituation. Also zwar ist die Hauptfigur jetzt ein Mann, das bin ich offensichtlich nicht, aber meine Kinder waren damals genau in dem Alter wie Hennings Kinder. Wir waren auch auf Lanzarote. Wir sind auch eine Familie, wo die Eltern versuchen, zwischen Beruf und Kindern das alles total super zu teilen und das alles ganz toll hinzukriegen und überhaupt die Besten zu sein. Und ja, der eigentliche Kern ist aber ja diese Rückblende, diese Erinnerung, die Henning dann hat an so eine traumatische Situation. Und das war auch das, was mir zuerst einfiel. Und na, da kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, wo es herkam, tief aus meinem Innern. Ich habe quasi diese beiden Kinder vor mir gesehen, fast bildlich wie ein Hologramm auf so einem Berggipfel in der Ferne. Diese kleinen Kinder in der totalen Verlassenheit dieser Vulkanlandschaft. Und das war ein so albtraumhaftes und gleichzeitig anrührendes Bild. Da ist mir einfach ganz viel hochgekommen von den Ängsten, die man selber kennt und durchlebt, wenn man kleine Kinder hat und auch Ängste, die man aus der eigenen Kindheit noch kennt. Irgendwann morgens aufzuwachen, die Eltern sind nicht mehr da. Ja? Also das ist ja so eine Urangst, weswegen Kinder dann oft auch nicht schlafen können, weil sie Angst haben, dass die Eltern verschwinden, während sie schlafen. Also all das hat mich da so gegriffen und geschüttelt und dann war klar, das muss jetzt irgendwie Gestalt finden.
Also wir wollen nicht zu viel verraten, aber das Thema ist dann schon, wie finde ich als Erwachsener meinen Frieden zu solchen traumatischen Erlebnissen, kann man das würdest du sagen?
Ja, so richtig Frieden findet der Henning zu Ende des Romans ja eigentlich noch nicht. Also es geht vielleicht erstmal darum, sich einfach der eigenen Geschichte zu stellen und vielleicht auch der eigenen Unvollkommenheit, den eigenen Ängsten zu stellen. Es geht um den Anspruch, den er an sich selber hat. Und das, glaube ich, ist wirklich was, was viele Zeitgenossen, wir alle irgendwie kennen. Also dass wir halt einfach in einer Epoche leben, die uns irgendwie alle zu Selbstoptimierern macht. Also wo man eigentlich ständig, egal ob im Job, in der Freundschaft, in der Liebe, im Sport, also selbst in Freizeitbereichen, wo man eigentlich sagt, das ist meine Entspannung, sich vielleicht gar nicht entspannt, sondern da auch eigentlich schuftet unter dem Vorzeichen, noch fitter zu werden, noch besser zu essen, noch schneller Marathon zu laufen.
Er quält sich auf diesen Berg rauf bei einer Gluthitze.
Ja, der hat das Gefühl, nichts zu schaffen im Leben, nicht so richtig irgendwas zu Ende zu schaffen. Und jetzt will er wenigstens es schaffen, auf diesen blöden Berg hochzufahren mit seinem ungeeigneten Fahrrad.
Sie sagten gerade, das Buch ist relativ nah an Ihnen. Also auch das ist ein Punkt, der zu Ihnen passt?
Ich habe vor allem eben unmittelbar in den Jahren nach der Geburt unserer Kinder das wirklich erlebt, dass ich was nicht mehr geschafft habe. Und ich habe zumindest das erlebt, was den Henning ja zum Teil, nicht nur, auch quält, nämlich diese Erfahrung der eigenen Grenzen.
Und Sie sind eine extrem gute Beobachterin. Beobachten Sie im wahrsten Sinne des Wortes oder wie machen Sie das?
Meine Eltern haben immer erzählt, dass ich schon als Kind so war. Sie mich wiederum beobachtet haben, dass ich mit anderen Kindern gar nicht mitgespielt habe, sondern daneben saß und zugeguckt habe, wie die spielen.
Ach.
Und das ist, glaube ich, einfach eine Haltung. Ich gucke immer viel und sehe viel und ich muss mir das nicht aufschreiben, sondern das bildet dann wie so ein Reservoir in mir und meine Fantasie kann sich da immer bedienen. Also wenn ich mir vorstelle, jemand geht in ein Restaurant, der isst da zu Abend, dann konzentriere ich mich und versenke mich in mich selber und ich sehe das komplette Restaurant, auch wenn es das gar nicht gibt, das ist ausgedacht, ich sehe es in allen Details und ich kann den Teppichboden beschreiben, ich kann sagen, wie es da riecht. Also es kommt mit allen Sinnen und Wahrnehmungen kommt zu mir und ich kann es beschreiben, ich kann es lassen, aber ich habe es jedenfalls.
Neuer von Juli C., 3 handsignierte Exemplare verschenken wir in der nächsten Stunde. Die Quizfrage dazu finden Sie jetzt schon auf hr1.de. Juli C. kommt aus gutem Hause. Ihre Mutter ist Übersetzerin, ihr Vater Jurist. Er leitete den Parlamentarischen Dienst des Deutschen Bundestages in Bonn. Wurde zu Hause am Küchentisch auch über Politik gesprochen?
Also Politik war für meine Familie immer ein Thema, aber eben eins unter mehreren. Also nicht wichtiger, eben, aber auch nicht weniger wichtig als Wetter oder was man tagsüber so gemacht hat. Also es hatte so eine Normalität einfach.
Und die Kinder mussten brav zuhören oder durften die schon ihre eigene Meinung vertreten?
Nee, wir durften tatsächlich sehr früh und eigentlich sobald wir es konnten oder wollten, mitreden. Und meine Eltern hat das, glaube ich, auch einfach stolz gemacht, dass wir schon sehr früh uns auch interessiert haben. Und dadurch, dass man uns auch ernst genommen hat in unseren Ansichten, hat es uns eben auch Freude gemacht.
Geboren 1974, das war die Zeit des Kalten Krieges, Friedensbewegung, der Widerstand gegen das atomare Wettrüsten. 1983 dann diese legendäre Demo in der Bonner Hofgartenwiese. Da waren Sie zum Demonstrieren vermutlich noch zu klein.
Vielleicht 11 oder so, nee,
ja,
9.
Ja. Wie hat Sie diese Zeit geprägt?
Na, ich war natürlich noch klein, wie gesagt. Also da war jetzt, soweit ich mich erinnern kann, jetzt nicht wirklich irgendwie ein politisches Bewusstsein schon da. Aber ich glaube doch, dass diese, sag ich mal, einfach tiefe Verbundenheit mit der Demokratie ja so eine Selbstverständlichkeit hatte, wie die Luft, die man atmet oder das Wasser, was man trinkt. Also nicht nur, dass es das gibt, sondern dass es was Tolles ist, was Schützenswertes, dass wir es bewahren müssen, dass wir jeden Tag dafür dankbar sein müssen.
Das war ja in Bonn auch kaum anders möglich, diese kleine Stadt, wo ja dann die Regierung saß und man kam ja ständig an irgendwelchen politischen wichtigen Dingen vorbei.
Ja, erst recht, wenn der Vater in dem Betrieb auch arbeitet, weil ja, so diese typische Situation, die Kinder besuchen den Papa mal im Büro, ja, also so war das bei uns ja auch, hieß ja, wir besuchen das Parlament. Ja. Also das war ja das Büro. Also von daher war das irgendwie Teil unseres ganz normalen Lebens und jetzt nicht das Gefühl von die da oben oder ganz abstrakt, was hat das denn mit uns zu tun, sondern wir lebten da einfach mehr oder weniger drin, so am Rand des Regierungsviertels.
Schließlich haben Sie sich dann für das gleiche Studium interessiert wie Ihr Vater, Jura. War das eine Vernunftsentscheidung oder Leidenschaft schon?
Das war eine reine Vernunftsentscheidung, weil ich hatte zwei Leidenschaften als junger Mensch. Das eine war Schreiben, ich habe schon sehr früh damit begonnen. Das andere war Reiten, was mich mein Leben lang begleitet hat, auch bis heute. Aber ich habe in beiden Leidenschaften keinen Beruf gesehen. Also Schriftsteller war für mich damals überhaupt kein Beruf. Das war ja auch eine Zeit noch, bevor so Jungautoren ins Licht der Öffentlichkeit rückten mit Popliteratur und Fräulein Wunder und Pipapo. Das gab es ja noch nicht, als ich Abi gemacht habe. Also Schriftsteller waren aus meiner Sicht Männer und die waren tot oder alt, aber jedenfalls keine jungen Frauen, die da irgendwie. Also das wäre für mich nicht, als das war einfach kein Beruf. Und ich wollte dann schon was machen mit Schreiben und ich dachte, naja, vielleicht Journalismus. Und ich hatte mich dann wirklich für Rechtswissenschaften entschieden, weil das war so die Rede auch von irgendwelchen Berufsberatern, dass sie sagten, ja, so ein Jurastudium oder vielleicht auch ein Wirtschaftsstudium, das wäre halt ein guter Einstieg in eine journalistische Laufbahn, besser jetzt als Kommunikationswissenschaft oder so zu machen.
Sie haben dann in Passau und in Leipzig Jura studiert, 1998 das beste Staatsexamen von ganz Sachsen gemacht, Respekt, promoviert dann auch noch gleich. Also mit der Note hätten Sie ja auch Richterin werden können. Das ist doch eigentlich die Himmelspforte für Jurastudenten.
Ja, das wollte ich auch. Also das war mein Traum und ich hätte das auch werden können, glaube ich. Also ich glaube, ich hätte die Chance auch bekommen, eine Stelle zu kriegen. Und es war aber eben so, als ich dann wirklich fertig war mit, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen mit den beiden Examina, hatte ich schon zwei oder ich glaube drei Bücher schon veröffentlicht. Und es zeichnete sich eben ab, dass dieses Schriftstellerleben, was es dann ja eben doch gab, eben doch berufsförmig war. Also dass es auch nicht nur aus Schreiben bestand, sondern aus unheimlich vielen anderen Tätigkeiten und Verpflichtungen. Und dass es für mich nicht möglich war, beide Leben nebeneinander zu führen.
Wie haben Sie dann die Entscheidung getroffen?
Also verführt wurde ich am Ende jetzt gar nicht so sehr nur von der Liebe zur Literatur, weil klar habe ich die, aber ich hätte dem ja auch privater nachgehen können. Ja? Also was mich vor allem dann letztlich verführt hat, war die Freiheit des Lebensstils. Weil als Autor ist man ja unabhängiger als jeder andere Mensch. Also wenn man jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Theater macht oder Kino oder andere Künste, selbst als bildender Künstler braucht man noch ein Atelier und vielleicht einen riesen Raum und ein großes Fenster. Ich brauche nix. Ja, ich brauche nur mich selber, meinen Kopf, vielleicht einen Stift oder einen Laptop optimalerweise. Aber ich kann überall arbeiten. Ich kann arbeiten, wann ich will. Und ja, ich habe einfach dann über einen langen Zeitraum hinweg auch diese Freiheit sehr genossen. Ich war viel auf Reisen. Ich habe überall gesessen mit meinem Laptop auf Wiesen, in Cafés, in Zügen.
Juli C. über ihren Werdegang.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Juli C., unter anderem auch die Autorin des Konversationslexikons für Haushunde. Interessant, was kann der gewöhnliche Haushund daraus lernen?
Ja, er kann da lernen, wie er seinen Menschen besser versteht, weil Menschen sind ja eine ganz komische Spezies eigentlich.
Was haben Sie für einen Hund?
Also nicht mehr den, der im Konversationslexikon die Hauptfigur ist. Inzwischen habe ich einen viel kleineren Hund, der also auch besser transportabel ist, okay, wenn man mal verreist. Das ist ein Mischling, also klein und schwarz-weiß.
Wie heißt er?
Yuki.
Yuki, okay. Und wer ist der Chef, er oder sie?
Ja, keiner in dem Verhältnis. Also meine ersten Hunde waren noch sehr, sehr gut erzogen. Da habe ich auch noch richtig viel Zeit investiert, dass die so alles Mögliche können und so. Bei Yuki ist es jetzt halt so, dass sie ja ein Familienhund ist. Also die wächst mit unseren Kindern sozusagen auf. Und ich schaffe es ja nicht mal, meine Kinder zu erziehen. Also geschweige denn den Hund. Also ich bin nicht wirklich Chef, aber der Hund ist es auch nicht. Also es ist mehr so eine Art Koexistenzform.
Haben Sie Ihren Hund schon zum Vegetarier umgeschult?
Nee, also das habe ich bei den Tieren auch nie oktroyiert. Also die dürfen Trockenfutter essen.
Dürfen Ihre Kinder Fleisch essen?
Ja, das dürfen die, aber erstaunlicherweise, obwohl das wirklich nicht von mir kommt, fangen die jetzt schon an zu sagen, dass sie das nicht wollen. Also bei meinem Sohn, der ist jetzt 6, fing das vor einem Jahr an mit diesem Lied von den Ärzten, Ich ess Blumen. Das hat er irgendwie gehört, dann hat er den Text gesungen, dann hat er mich gefragt, was das heißen soll. Und dann habe ich halt ihm das einfach erklärt, worum es da geht. Und dann sagt er, was in Wurst sind Tiere drin? Hat er das überhaupt erst verstanden, ja, okay, dass Fleisch auf dem Teller mal gelebt hat? Und also wir sind darüber gar nicht so glücklich, weil er ist eh so ein mäkeliger Esser. Und wir waren eigentlich immer ganz froh, wenn er mal sein Schnitzel oder seine Würstchen gegessen hat. Und jetzt sitzt er am Tisch und hat wieder einen Grund gefunden, nicht aufzuessen. Und naja, er isst jetzt sehr viel Brot.
Jetzt kommt der erste Musikwunsch. Sie wünschen sich Passenger mit Let Her Go. Warum dieser Titel?
Das ist gemeinsam mit meiner besten Freundin Anke, die auch Autorin ist, Anke Bastrop, so ein, es ist einfach ein Lied, was uns beiden sehr, sehr viel bedeutet und das habe ich deswegen auch ausgesucht für heute.
Passenger für Juli C.
Only hate the road when you miss dancing hall. Only know you love her when you let her go.
Fast jedes Jahr liegt ein neuer Roman von Julie C. in den Buchläden, von den vielen anderen Projekten ganz zu schweigen. Essays und Kolumnen, Sachbücher, Theaterstücke. Sie haben einen unglaublichen Output. Wie schaffen Sie das?
Also es ist eher so, gar nicht, wie schaffen Sie das, sondern eher, wie schaffen Sie das, dass das dann auch alles veröffentlicht werden kann. Also
schreiben Sie noch mehr, als wir kennen. Echt?
Wesentlich. Also
wesentlich mehr?
Ja, ich würde sagen, mindestens noch mal so viel in Seiten gerechnet. Ist jetzt eine Schätzung, ich zähle das ja nicht. Ich schreibe einfach recht viel und das wird aber dann eben nicht immer alles fertig. Und also, dass jetzt wirklich jedes Jahr über 3 Jahre hinweg ein Buch erschienen ist, ist mir eigentlich gar nicht so wahnsinnig lieb, weil das jetzt auch so stark mein Leben einfach dominiert mit den Buchveröffentlichungen. Aber wenn es so ist, wie das bei Neujahr war, dass der Text wirklich kommt und vor mir steht und sagt, schreib mich gefälligst auf, und ich finde dann auch keine Ruhe mehr. Also ich habe dann nicht so richtig die Wahl zu sagen, nö, ich hatte mir vorgenommen, jetzt 2 Jahre Pause zu machen. Das geht dann nicht. Ich kann es dann nicht sein lassen, und dann ist es da, und wenn es dann fertig wird und dann mein Mann noch irgendwie sagt, ja, kann man nehmen oder so, dann
ist das
der
das größte
Schritt
Kompliment?
In
Was ja. Sagt das Ihr Mann, wenn er ganz begeistert ist?
Also im Fall von Neujahr hat er andere Sachen gesagt, weil der Text ist natürlich irgendwie ein Trip. Der ist auch ein Horrortrip in gewisser Weise, und er hat den beim Lesen auch sehr stark durchlitten. Also da war er wesentlich sozusagen euphorischer als sonst. Aber genau, also er ist zumindest mal eine Absegnungsinstanz. Also okay. Wenn er sagt, da kann man was draus machen oder so, das sind dann meistens so die...
Naja, geht so.
Er muss ja dann auch mitarbeiten. Also er ist auch mein erster Lektor und wirklich auch Lektor im Sinne von, jetzt müssen hier ein paar Kapitel grundlegend neu geschrieben werden, also nicht nur Kommafehler oder so. Also er krempelt dann ja selber auch die Ärmel hoch von daher.
Ach so. Wie viele Stunden arbeiten Sie am Tag? Haben Sie feste Bürozeiten oder wie geht das?
Also die habe ich tatsächlich, seit die Kinder da sind, so ein bisschen. Davor war das alles sehr chaotisch und spontan und irgendwie ungeordnet, aber das ging dann nicht mehr. Mit Kindern musste ich mir das ein bisschen mehr regeln, und das sind 1 bis 2 Stunden am Tag. Es ist jetzt gar nicht so eine Frage der Zeit, wie viel man schreibt, glaube ich. Ich glaube, das Entscheidende für alle Autoren ist eher, wie viel Druck hat man, also wie viel Drang, wie viele Ideen kommen, wie viel... Tinte ist sozusagen auf dem Füller. Und wenn das halt viel ist, dann kommt da auch viel Text raus. Und wenn es eine Phase ist, wo nicht so viel ist, dann wird auch nicht so viel geschrieben. Und das ist, glaube ich, gar keine Zeitfrage in Wahrheit.
Also Unterleuten ist ja so ein Schinken von 600 Seiten. Da haben Sie aber nicht irgendwie an einem Jahr. Das,
nein, nein.
Da sitzt man doch viel länger dran, oder?
Ja, aber sitzen im Sinne von nicht sitzen. Also ich sage immer so, das waren ungefähr 10 Jahre, wobei ich das nicht genau datieren kann. Aber Unterleuten lag immer wieder total lang. Also da habe ich dann mal 2 Monate was dran gemacht. Dann hatte ich so das Gefühl, nee, oder... Da kam was dazwischen, ein anderer Text hat sich gemeldet, irgendwas, dann lag das wieder, unter Umständen auch ein Jahr oder so. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt gucke ich da nochmal rein. Und dann ist immer total entscheidend, wenn ich nochmal reingucke, geht die Glühbirne sofort an im Kopf und ich bin total elektrisiert und denke so, oh, mein Text, ja, mein Baby, da ist es wieder. Oder denke ich dann so, aha, okay, ach so, Und also bei letzterem wird es dann meistens auch nichts mehr.
An wie vielen Texten arbeiten Sie gleichzeitig?
Also da müsste ich jetzt, weiß nicht, wie viel Zeit zum Nachdenken ich jetzt habe in unserem Format, habe ich jetzt 5 Minuten mal kurz. Also Okay. Ich würde jetzt mal so geschätzt sagen, was liegt und wo ich auch wirklich noch eine reelle Chance gebe, dass es vielleicht noch mal was werden könnte. So 5 bis 6 Texte, denke ich mal.
Das ist außergewöhnlich. Ich dachte, man arbeitet an einem Roman, taucht da tief ein, geht in den Tunnel, versinkt in der Geschichte und schreibt das Ding.
Genau, so ist es auch manchmal. Also bei Neujahr zum Beispiel war es ja so. Da kam das. Und es kam auch gleich so, also komplett im Sinne von, ich hatte sozusagen genug Idee, Energie, Gefühl, um genau den Text, der es dann auch geworden ist, tatsächlich zu füllen. Ja? Also das musste nicht zwischendurch nochmal wachsen oder ruhen oder irgendwie werden, sondern das war irgendwie schon so da. Und dann ist ein Tunnel. Also dann war Tunnel für ein paar Monate am Stück. Ich habe das wirklich jeden Tag gemacht. Also ich konnte es auch nicht lassen. Es war wie eine Sucht. Und dann gibt es aber andere Texte, bei denen ist es nicht so. Da ist die Ausgangsidee vielleicht auch verspielter, nicht so massiv, der Schreibdrang ist nicht so hoch, ist mehr so, ach, ist ja nett, ich schreibe mal ein paar Seiten und gucken und so. Und dann entwickelt sich vielleicht was. So war das eher bei Unterleuten. Da wusste ich am Anfang noch gar nicht, was für Figuren und was passiert dann da. Also das war total offen. Das hat sich wirklich ins Blaue hinein entwickelt. Und da sind die Phasen, wo das dann wegliegt und ich den Tunnel komplett verlasse und sogar vergesse, dass der überhaupt existiert, unter Umständen sehr lang.
Julie C. über ihre Arbeitsweise. Früh übt sich, wer eine erfolgreiche Schriftstellerin sein will und wie früh das bei Juli C. anfängt, das kann uns jetzt dieser Herr am Telefon erzählen. Sie haben sich lange, lange, lange nicht gesprochen. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Ja, guten Tag. Ich kenne die Julia noch aus der Zeit, wo sie das A nicht verloren hatte und hatte das Vergnügen, sie 3 Jahre lang zu begleiten.
Am Telefon ist Ewald Simons, ihr alter Klassenlehrer aus der Mittelschule an der Otto-Kühne-Schule in Bonn-Bad Godesberg.
Das gibt's ja nicht. Hallo!
Ja, hallo.
Beschreiben Sie uns doch mal bitte die 14-, 15-jährige Juli. Also Julia hieß sie da noch, ja?
Da hieß sie noch Julia. Ja, sie war wirklich eine ganz besondere Schülerin. Immer wieder auch mit den Klassenkameraden da diskutiert. Von daher war sie, obwohl sie wirklich, kann man jetzt sagen, haushoch den anderen intellektuell überlegen war, war sie immer in einem guten Kontakt mit denen.
Jetzt müssen wir sie mal kurz antworten lassen.
Ja.
Ich bin gerade ziemlich geplättet. Ich hätte jetzt ganz viele Fragen. Wusstest du, dass ich damals schon geschrieben habe eigentlich?
Ich habe das eigentlich nur geahnt.
Geahnt, okay.
Ich habe selber eben eine Literaturkurse gegeben. Und vorher, wo das noch nicht möglich war, habe ich immer eine Reihe gegeben. Wo wenigstens vor einmal dann mal jemand auch so gucken konnte, ob er kreative Fähigkeiten besitzt oder Lust darauf hatte. Und in der Klasse, in der du warst, war es eine Reihe über Krimis. Detektivgeschichten und Kriminalromane, so mit mehr sozialpsychologischem Hintergrund. Und zumindest habe ich damals, ohne wirklich im Entferntesten davon zu ahnen, was denn da später draus wird, gesagt, dass du bei diesen ganzen analytischen Fähigkeiten, die du besitzt, eben auch diese kreative Ader hast. Du hast da wirklich Menschen in deiner Geschichte oder deinen Geschichten da entworfen, die lebendig waren.
Ja, siehst du, kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich war immer total beschäftigt mit der Angst, irgendwie von den Mitschülern als Streber betrachtet zu werden. Aha. Das war immer so schlimm.
Okay.
Ja. Ja, schon, genau, ein Streber
genau
war ja...
Nicht. Also, das
ich weiß,
so
war
nicht
ich nicht. Aber ich war, also ich glaube ja, aber das war wirklich, die Angst hat mich irgendwie eigentlich durch meine gesamte Schulzeit begleitet, weil ich hatte halt, ja, mir fielen die meisten Fächer leicht, aber wer will schon ein Streber sein?
Ne? Also das wollte ich nämlich nochmal wissen jetzt. Also Sie sagen, sie war den meisten Schülern haushoch überlegen, aber eben kein Streber.
Ja, sie hatte diese Wachheit, von der ich eben schon gesprochen hatte. Sie hat sich den intellektuellen Herausforderungen gestellt, wobei, wie gesagt, in der Mittelstufe glaube ich gar nicht so sehr, dass da so die großen Herausforderungen waren. Die sind sicherlich eher dann in der Oberstufe für dich gekommen, nehme ich an.
Ja, aber in Geschichte bei Herrn Klinke, da ging es dann los.
Ja.
Da haben wir die Welt immer wieder neu erfunden.
Das weiß ich von dem, denn so habe ich dich noch in der Oberstufe dann quasi mitbegleitet. Der hat mir dann häufiger erzählt, wie du dich da auch im Unterricht eingebracht hast. Und das war dann eben eine Stufe höher als das, was du in der Mittelstufe machen konntest.
Welcher Deutschlehrer hat schon eine erfolgreiche Autorin hervorgebracht? Sind Sie ein bisschen stolz auf Ihre Schülerin?
Ich freue mich. Es ist so, als Lehrer habe ich immer das Gefühl, wenn man da an etwas mitbeteiligt war, ist das gut, aber man sollte das nicht zu hoch hängen, weil vieles von dem, was dann zutage kommt, einfach Talent ist.
Ewald Simons, der inzwischen pensionierte Deutschlehrer von Juli C. Herzlichen Dank, dass Sie uns wissen, was verraten haben.
Ja, gerne geschehen.
Ja.
Lieben Gruß.
Danke,
tschüss.
Daher HR1 Talk mit Juli C. Gleich die 11 Uhr Nachrichten und dann geht's weiter.
HR1 Talk.
Die Autorin Juli C. ist heute unser Gast. Schon ihr Debütroman Adler und Engel war international erfolgreich und das mit 27 Jahren. Insgesamt kann man ihre Bücher in über 30 Sprachen lesen. Haben Sie schon mal am anderen Ende der Welt in einer Buchhandlung gestanden und ein Buch von sich entdeckt?
Also jetzt nicht direkt am anderen Ende der Welt, weil da stehe ich nicht so oft. Aber es ist mir schon vorgekommen, dass ich im Ausland an einem Supermarktregal dann tatsächlich eine Übersetzung gefunden habe. Da mache ich dann auch immer ein Foto und schicke das an meine Freunde.
Oder gar ein Buch in einer anderen Sprache gelesen, um mal zu gucken, was der Übersetzer daraus macht?
Ja, das habe ich früher tatsächlich öfter noch gemacht, aber irgendwann habe ich es dann aufgehört, weil, ja, wie soll ich sagen, man liest dann doch ein anderes Buch und ja, also ich mache es inzwischen eigentlich nicht mehr, ich lese die Übersetzung nicht mehr. Also es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt so viel Sprachen kann, es sind im Wesentlichen zwei.
Bekommen Sie auch Resonanz aus dem Ausland?
Nicht so viel. Es ist ja so, dass die Übersetzungen sehr häufig auch gar nicht so viel rezipiert werden. Also es wird dann zwar übersetzt mit einer Förderung oder so, wird es finanziert und dann wird aber nur eine kleine Handvoll von Exemplaren überhaupt verkauft und entsprechend kommt dann auch nicht so viel zurück. Ach so. Also es gibt Länder, in denen sich das breiter verkauft.
Zum Beispiel?
Frankreich ist zum Beispiel ein Land, wo meine Bücher auf glückliche, willige Leser stoßen und da kommt dann eher auch mal ein Feedback, aber aus jetzt Ländern, die halt nur eine winzige Auflage verkaufen, logischerweise dann nicht so.
Diese Sendung kann man ja auch in Frankreich als Podcast runterladen. Und dort wird man dann auch gleich hören können, wie Julie C. den HR1-Fragebogen ausfüllt. Julie C. bekam in diesem Jahr das Bundesverdienstkreuz verliehen. Damit wollte der Bundespräsident ihr Engagement für die Demokratie ehren. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Dankeschön.
Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
Das bedeutet mir sehr viel. Das bedeutet ein großes Schulterklopfen und ein großes Weiter so für ein Land, das ich ja auch sehr liebe.
Gibt es Anlässe, wo Sie das dann tragen? Was kann man sich anheften?
Jetzt noch nicht. Ja, es gibt da so drei Größen. Also ein großes Kreuz, ein mittleres Kreuz und dann noch so ein kleines Fähnchen. aber ich glaube, wenn ich das jetzt auf unserem Dorf-Oktoberfest anstecken würde, dann würden die eher sagen, so, du hast da was am Kragen und versuchen, es wegzuwischen.
Die denken,
so.
Sie sind der Schützenkönig vom
genau,
letzten Jahr.
Richtig, ja. Genau.
Ich freue mich also, dass eine Trägerin des Bundesverdienstkreuzes den HR1-Fragebogen ausfüllt. Julie C. Mein schönstes Privileg als erfolgreiche Schriftstellerin ist?
Dass ich mir meine Zeit frei einteilen kann.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Sind das 250 Gramm? Mhm,
genau.
80 Cent? 1 Euro? Ja, mein Mann geht einkaufen.
Den Eindruck habe ich auch gerade. Ja. Ja.
Was kostet es denn?
Ja, schon 2 Euro.
Ach,
oder 1,50. Meine schönste Reise war?
Oh, es gab so viele schöne. Ich sage jetzt einfach, meine schönsten Reisen waren die nach Sarajevo.
Warum Sarajevo?
Weil mein Mann und ich dann noch so jung, hübsch, kräftig und gut gelaunt waren.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
gelassen zu bleiben, auch wenn mich etwas eigentlich wahnsinnig auf die Palme bringt.
Stolz bin ich darauf,
dass ich manchmal gelassen bleiben kann, auch wenn mich etwas sehr auf die Palme bringt.
Mein Lieblingsessen?
Gorgonzola-Nudeln.
Ich hasse es, wenn.
Wenn man in mein Zimmer reinkommt, während ich da was mache, bei dem ich nicht gestört werden will.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass sie auf den ersten Blick so unsexy und langweilig aussieht.
Glück bedeutet für mich?
Einen schönen Tag zu Hause verbringen zu können, ohne dass jemand angerufen hat.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Mit meinem Mann in einem Restaurant, ohne dass da Kinder dabei sind.
Hat das so großen Seltenheitswert?
Seit mein älterer Sohn auf der Welt ist, also seit den 6 Jahren, wo wir jetzt Kinder haben, war ich kein einziges Mal mit meinem Mann aus. Wir haben keine Omas in Reichweite. Und ja, die Kleinere war immer noch zu klein, um zu sagen, jetzt kommt der Babysitter. Ne? Das ist dann einfach so. Es ist echt krass, aber so ist es.
Aber es kommen bessere Tage.
Genau, wenn wir dann irgendwie 65 sind und leberkrank, dann können wir mal ausgehen, ja?
Oh je, peinlich war mir zuletzt.
Oh Gott, dass ich nicht weiß, was ein halbes Pfund Butter kostet.
Zu Recht. Ja. Der Glaube?
Also der religiöse Glaube ist ein Buch mit 7 Siegeln für mich.
Ich habe Angst vor?
Oh, vor so viel. Zu sterben, dass jemand anderes stirbt, krank zu werden, nicht mehr schreiben zu können. Ja, das waren jetzt die wichtigsten Ängste.
Treue?
Treue ist bei mir auf der Werteskala fast auf Platz 1 oder einer der allerersten Plätze.
Mein Lieblingsfilm?
Oh Gott, darf man auch eine Serie sagen?
Okay, klar.
Ja, The Wire.
Oder hätte ich besser fragen sollen, mein Lieblingsbuch?
Ja gut, aber dann hätte ich jetzt irgendwie die Liste aus dem Schulranzen gezogen.
Das wäre schwieriger, ja?
Ja, also ich habe sehr, sehr viele Lieblingsbücher. Aber
gibt es ein Buch, das Sie schon x-mal gelesen haben?
Also es gibt einige, die ich glaube, 3-mal gelesen habe, noch mehr nicht. Also den Zauberberg von Thomas Mann habe ich 3-mal gelesen, Ada oder das Verlangen von Nabokov und den Mann ohne Eigenschaften, glaube ich, 2-mal. Das erste Mal aber nicht ganz.
Nächstes Stichwort, Martin Schulz.
Ja, Martin Schulz ist echt tragisch. Also ist es einfach so wahnsinnig schade, dass das nicht geklappt hat.
Sie sind wegen Martin Schulz in die SPD eingetreten?
Genau.
Dieser Schulz-Hype damals?
Ich war ein Teil des Schulz-Hypes.
Sind aber nicht wieder ausgetreten?
Nee, hätte ich machen können, aber also es gab noch außer Schulz noch einen anderen Grund, nämlich so dieses Gefühl, dass die Ratten das sinkende Schiff betreten müssen, statt es zu verlassen. Und deswegen bleibe ich jetzt auch auf dem Schiff. Aber eigentlich ging es mir schon wirklich um Schulz. Und die SPD ohne Schulz ist jetzt erstmal für mich auch, also da muss ich jetzt auch erstmal wieder gucken, wo da mein zu Hause wirklich ist.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Juli C. Herzlichen Dank. Und jetzt verschenken wir Ihr Buch. Der neue Roman heißt Neujahr, 3 handsignierte Exemplare. Die Quizfrage ganz einfach: Wie heißt Ihr Hund? Haben wir ja erwähnt. Rufen Sie an unter 0800 155 4x die 1. 0800 155 4x die 1. Oder wenn Sie nicht durchkommen, gehen Sie ins Netz auf hr1.de. Juli C. hat schon in vielen schönen Städten gelebt. In Bonn, in Passau, Leipzig, Krakau, sogar in New York. Da hat sie ein Praktikum bei der UNO gemacht. Doch vor ein paar Jahren hat sie Schluss gemacht mit dem Stadtleben. Sie ist in ein winzig kleines Dorf im brandenburgischen Havelland gezogen. 350 Einwohner. Was war der Auslöser für diese Entscheidung bei Ihnen?
Der Auslöser war eigentlich der Versuch, nach Berlin zu ziehen.
Das ist misslungen.
Ja, genau, das hat dann nicht so geklappt. Und wir sind dann sozusagen unterwegs gestrandet und haben uns da in so eine Ruine verliebt und die dann erworben von den Tantiemen meines ersten Romans.
Aber das ist jetzt nicht direkt vor den Toren der Stadt?
Nee, das ist schon ein bisschen draußen. Also je länger ich da lebe, desto länger brauche ich auch in die Stadt zu kommen, stelle ich fest. Das liegt aber nicht an meiner Gebrechlichkeit, sondern an den Verkehrsbedingungen in Berlin. Also inzwischen rechne ich so mit knapp 2 Stunden, um hier reinzufahren.
2 Stunden, um reinzufahren. War es sehr schwierig, in der Dorfgemeinschaft anzukommen?
Glücklicherweise überhaupt nicht. Also wir hatten davor Angst, weil wir dachten, wir sind Wessis. Das ist ein Dorf in Ostdeutschland. Wir sind Künstler oder sowas in der Art. Das ist ja auch irgendwie vielleicht komisch oder so, keine Ahnung.
Also jemand ist Fotograf.
Ja, also genau, wir sind beide jetzt nicht, zumindest keine Traktorfahrer oder irgendwas. Und vielleicht finden die uns komisch oder wollen uns da nicht haben, aber das war wirklich ganz das Gegenteil der Fall. Und das erlebe ich auch nach wie vor so. Also Leute, die zuziehen, es ziehen ja immer noch manchmal auch Leute zu, wenn die jetzt nicht total hochnäsig sind und so quasi ankommen mit der Haltung, ja, ich weiß, wie man eine Biotomate anbaut und was du hier machst, das ist aber kein biologischer Anbau. Ja, also wenn sowas kommt, klar.
Gibt's das?
Ja, klar. Wir haben auch schon mal so eine Situation gehabt, wo auch jemand aus der Stadt bei einem Dorffest versucht hat, die Dorfgemeinschaft davon überzeugen, dass es besser ist, keinen Alkohol zu trinken. Also nicht, dass die dann irgendwie jetzt, oder was auch ganz schlecht ankommt, haben aber auch schon einige sich geleistet, ist, die Polizei zu holen, wenn um 1 noch Remi-Demi ist. Ja, also weil zum Teil wird halt heftigst gefeiert und dann ist es eben schweinelaut und so ein Städter, der dann meint, um 22 Uhr ist aber Nachtruhe und jetzt aber hier geht gar nicht, jetzt rufe ich die Bullen, da lachen die sich noch Wochen später über den kaputt. Also so integriert man sich natürlich jetzt nicht so optimal.
Wissen die Menschen im Dorf, dass sie berühmt sind?
Inzwischen ja, das hat aber wirklich sehr lange gedauert. Also es hat ganz arg lang gedauert, bis sie überhaupt wussten, was mein Beruf ist. Nicht, dass ich das vertuscht hätte, aber ich habe halt immer gesagt, ich schreibe Bücher. Hä? Also das ist doch kein Beruf. Ich meine, denke ich ja letztlich irgendwie auch, dass das kein Beruf ist. Aber faktisch ist es ja jetzt mein Beruf. Und dann haben wir uns alle miteinander so drauf geeinigt, dass ich halt Journalistin bin. Weil das einfach so, also das galt halt als Beruf, weil man doch mal für Bücher kein Geld kriegt. Es gibt nicht sehr viele Autoren, die tatsächlich vom Schreiben in dem Sinne leben können. Also von daher haben meine Dorfnachbarn in ihrer unendlichen, zen-mäßigen Weisheit ja recht. Nur, dass ich eben jetzt sozusagen der Ausnahmefall bin. Genau, aber inzwischen, dadurch, dass ich manchmal im Fernsehen bin und doch gelegentlich Fernsehen geguckt wird, gar nicht mal so viel, aber manchmal eben doch, ist es dann halt so durchgesickert.
Aber Sie sind doch Rheinländerin.
Ja.
Die haben in der Regel bitteres Heimweh, weil sie in Preußen keinen finden, mit dem sie schunkeln können. Geht Ihnen das nicht
nee.
So?
Nee, also ich war noch nie ein Schunkel-Rheinländer, muss ich dazu sagen. Und ich bin auch kein Karnevalist. Ich finde sogar, dass die Rheinländer und die Brandenburger wirklich was verbindet, also von der Mentalität. Und ich glaube auch, dass mein Mann und ich, der ist ja auch Rheinländer, uns deswegen so schnell integriert haben. Weil es gibt halt so eine gewisse Form von sehr rotzigem Humor, der eigentlich mit 1,5 Beinen in der Vollbeleidigung steht, aber lieb gemeint. Ja?
Und das haben Sie schön beschrieben. Ja.
Das kann der Rheinländer und das kann der Brandenburger.
Ach so. Okay.
Und sich morgens mit dem Satz zu begrüßen, deine Hose ist offen, es müffelt oder sowas. Ja? Und dann aber zu wissen, dass das ein Ausdruck höchster Sympathie ist, das muss man halt irgendwie so ein bisschen im Blut haben. Und ja, und deswegen, glaube ich, sind wir auch von Anfang an da. Also wir haben uns direkt sehr gut verstanden, so richtig von Herzen.
Klingt nicht so, als ob Sie Heimweh haben und da demnächst wieder wegziehen würden.
Also momentan kann ich mir gar nicht vorstellen, wegzuziehen. Wenn ich im Rheinland bin und höre, den Singsang so des Dialekts, dann, also nicht Heimweh, aber dann kommt natürlich trotzdem so eine Sentimentalität. Also weil zum Beispiel jetzt mit dem Brandenburgischen als Dialekt, ja, also das stört mich nicht, aber damit habe ich nichts am Hut. Das ist halt einfach nicht mein Soundtrack.
Juli C. über ihre neue Heimat.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Juli C., Schriftstellerin, Juristin und engagierte Bürgerin. Eine juristische Niederlage haben Sie ja mal erlebt. Sie haben Verfassungsbeschwerde eingelegt gegen die Einführung des biometrischen Reisepasses, aber die wurde vom Verfassungsgericht gar nicht erst angenommen.
Ja, das war echt mies.
Nicht gut genug begründet?
Also ich fand schon. Also logischerweise, ja, wir haben uns echt wahnsinnige Mühe gegeben. Und der befreundete Anwalt, mit dem ich das gemacht habe, der hatte auch noch mehr praktische Erfahrung als ich. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass sie das jetzt wirklich, also dass wir da sozusagen gewinnen. Ja, das war mir schon klar, allein auch aufgrund der Konstellation, dass das nicht der Fall sein wird. Aber dass sie das als unzulässig abweisen, das war schon bitter.
Warum war es Ihnen wichtig, dagegen zu klagen?
Das habe ich gemacht, weil es kein anderer gemacht hat. Also es gibt ja einen Haufen Klagen gegen Sicherheitsgesetze, gegen alle möglichen Pakete. Das machen dann Datenschutzvereine, das machen Bürgerrechtsbewegungen. In dem Fall haben wir das dann halt einfach gemacht.
Warum sprechen Sie da vom Sicherheitswahn? Es gibt offensichtlich eine Bedrohung, eine Gefahr.
Ja, welche denn?
Ja, wir haben ja Terroranschläge in der Welt. Müssen wir uns da nicht schützen?
Also schützen, wenn man kann, muss man sich vielleicht ein bisschen, aber also mir wäre es halt schon ganz recht, wir würden sozusagen die Kirche im jeweiligen Dorf immer lassen. Wenn wir über Bedrohungen sprechen, und es ist ja gar nicht so sehr der Terror, der jetzt gerade die Gemüter so wahnsinnig erregt, sondern es ist eher so, sagen wir jetzt mal Ausländerkriminalität oder sagen wir mal der Glaube, dass der Ausländer an sich, wenn er aus dem arabischen Raum kommt, krimineller und gefährlicher ist als jetzt vielleicht ein Deutscher oder ein Franzose. Also wenn man über sowas spricht, finde ich, ist es ganz besonders wichtig, auf der Grundlage von Tatsachen zu bleiben. Also sich eine Statistik anzugucken, wie viel ist wirklich passiert in den letzten Jahren. Ist es mehr geworden? Ist es weniger geworden? Was waren die Umstände? Und wenn wir uns jetzt Terrorismus rauspicken und uns das anschauen, stellen wir fest, es wird weniger. Wir sind in Deutschland so gut wie gar nicht betroffen. Den Terror, den es gibt, der findet in den ärmsten und gebeutelsten Ländern der Welt statt. Und wenn wir gucken, was bedroht denn den deutschen Staatsbürger tatsächlich an Leib und Leben, dann ist es der Autoverkehr, wo man sehr viel verändern könnte. Ja, dann sind es Krankheiten, multiresistente Keime in Krankenhäusern, alles Mögliche. Selbst Blitzschläge sind wesentlich gefährlicher als Terror. Statistisch gesehen, wie viele Opfer gibt es. Also deswegen meine ich Kirche im Dorf. Ja, also keiner ist jetzt auf die Idee gekommen, das Gewitter abzuschaffen, weil manchmal Leute an Blitzen sterben. Aber auf die Idee mit den biometrischen Pässen ist man halt schon gekommen. Und dahinter stehen einfach eben natürlich auch noch andere Interessen als die Sicherheit.
Jetzt kommt der nächste Musikwunsch. Sie wünschen sich Hosier, Take Me to Church. Warum dieser Titel?
Das ist einfach ein super geiles Lied, aber jetzt bitte nicht wieder nach Religion fragen. Das ist einfach ein wunderschöner Song.
Für Juli C. C. beschäftigt sich in ihren Büchern immer wieder mit aktuellen politischen Themen, zuletzt auch mit dem Erfolg der AfD. Darum ging es in dem Roman Leere Herzen. Das ist ja auch eines dieser Themen, das sich immer mehr zuzuspitzen scheint, vor allem in Sachsen. Juli C., haben Sie eine Erklärung dafür, warum das in Sachsen schlimmer zu sein scheint als in anderen Ländern, oder täuscht der Eindruck?
Nee, also der Eindruck ist keine Täuschung. Ich frage mich eher so ein bisschen, warum alle so tun, als würden sie sich darüber wundern. Also ich bin ja schon im Jahr, ich glaube 95, nach Leipzig gezogen. Und damals hatte ich so eine Art Frisur, die bestand aus irgendwelchen bunten Redlocks. Und ich hatte einen Armeeparker an und ich war halt linksgrün, mega versiffter Obermainstream, würde man heute sagen. Also es gab in Leipzig eine national befreite Zone, wo die Ordnungsmacht durch Glatzen ersetzt war. Es gab so kleine Spontanmärsche, wo inklusive Hitlergruß, die vor unserem Fenster vorbeiliefen, beim Gemüse-Vietnamesen wurden die Scheiben eingeschlagen. Ich habe damals oft die Polizei gerufen und kriegte die Antwort, naja, also jetzt, wir sind hier nicht so gut besetzt. Und ja, also ich will sagen, es gab schon lange dieses Problem. Es war damals massiver als heute in gewisser Weise. Oder es gab zwischendurch eine Phase, wo es vielleicht nicht so sichtbar war. Und man hat massiv nichts dagegen getan. Und jetzt stehen alle da so, ach, wo kommen denn die ganzen Rechten her? So, also ich weiß, wo die herkommen. Die gab es damals auch schon, die gab es auch schon vor der Wende.
Die Fremdenfeindlichkeit ist das eine, aber es ist ja eigentlich noch mehr, habe ich den Eindruck. Also es gibt einen massiven Hass auf Politiker, allgemein kann man sagen, und einen Hass auf Journalisten. Da bin ich einfach ratlos. Das wird schlimmer, oder? Was tun?
Ja, also ich bin auch ein bisschen ratlos, weil ich glaube, dass das, was wir jetzt tun müssten, vielleicht wäre diesen ganzen Diskurs, das ganze Sprechen darüber zu enthysterisieren und auch da die Kirche wieder ins Dorf zu setzen, weil wir jetzt seit wirklich, also 2 Jahren fast, also das ist, egal welche Zeitung man aufschlägt, egal welche Nachrichtensendung man anschaltet, die ersten Seiten, die ersten Minuten sind immer davon dominiert. Ja? Und wir hängen es wirklich auf Platz 1. Dabei ist es für unser Land, für die Zukunft unseres Landes nicht die Primärfrage. Also das Wichtigste wäre einfach zurückzufinden zu den Sachen, möglichst sachlich, die uns wirklich Sorgen machen. Und das ist natürlich schwer. Ja, wie soll man das machen? Man kann ja niemandem vorschreiben, worüber er schreibt, redet, denkt, sich aufregt. Also.
Und dann sagt man immer, ja, man muss die Ängste der Menschen ernst nehmen.
Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man das muss. Also ich finde, man muss Ängste dann ernst nehmen, wenn sie eine sachliche Ursache haben, wenn sie auf Realitätsverlust beruhen. Also das ist, glaube ich, die Definition einer Psychose. Dann kann man das als solche vielleicht ernst nehmen. Das kann ich dann ernst nehmen als, ja, als was Neurotisches, aber nicht als eine politisch, nichts, was ich politisch behandeln kann. Weil wie soll ich denn jemandem begegnen, der Angst vor Überfremdung hat? Also was soll man denn da politisch gegen machen? Ja? Also alle.
Das ist das Dilemma.
Ja, das ist deswegen unmöglich, weil die Angst vor Überfremdung wirklich eine komplette Wahnvorstellung ist. Also es gibt ja nicht den genetisch einwandfreien Deutschen. Niemand. Also viele von denen, die sich in Vordergrund stellen, haben hugenottische Vorfahren, kommen aus slawischen Ländern, kommen vielleicht sogar aus dem arabischen Raum ursprünglich in ihrer Familiengenese und stehen jetzt da und erzählen was von Überfremdung. Also das ist doch total bizarr.
Das heißt, sie würden auch nicht mit Pegida-Vertretern diskutieren wollen?
Doch, natürlich. Ich kann ja mit denen diskutieren, aber ich muss nicht ihre Ängste ernst nehmen. Also ich muss mich nicht hinsetzen und sagen, ja klar, wir hatten ja diese Flüchtlingswelle 2015, hat Merkel die alle reingelassen. Das kann ich jetzt schon verstehen, dass ihr da nachts schlecht schlaft. Ja, also weil ich kann nicht verstehen, dass jemand nachts schlecht schläft, wenn ihm nichts davon in irgendeiner Weise in seinem Leben ihn berührt. Ja? Also er verdient nicht weniger Geld, er wurde nicht angegriffen, er hat sich mit nichts auseinanderzusetzen, sondern in seinem Kopf spielt er ein Kino ab, was mit Arabern, Überfremdungen, mit den Horden, die jetzt alle reinkommen, ja, weil wir wollen jetzt alle reinlassen, ist ja immer so eine Wahnvorstellung. Niemand will alle reinlassen, trotzdem wird es ständig immer wieder rezitiert. Also mit solchen Ideen ist schlecht umzugehen. Ja. Also das kann man nicht ernst nehmen in dem Sinne, finde ich.
Gibt es bei Ihnen im Dorf ähnliche Probleme?
So, dass wirklich jetzt Ausländerfeindlichkeit gelebt wird oder sowas. Glücklicherweise habe ich sowas noch nicht mal im Ansatz erlebt. Was es aber gibt seit einiger Zeit, und das macht mich sehr unglücklich, ist, dass ich jetzt manchmal so Sprechblasen höre, die auch vorher nie kamen. Also, dass einer bei irgendeinem Grillfest das Thema auf, fällt kein Beispiel ein, aber dass dann irgendwas kommt, naja, und jetzt gibt es ja auch immer mehr Kopftuchmädchen oder irgendwas. Also einfach so eine Sprechblase, die dann reproduziert wird, völlig im luftleeren Raum, wo ich denke so, naja, guck, die Rhetorik kommt sogar hier an, wo es eigentlich sich keiner um Politik irgendwie auch nur im Entferntesten kümmert.
Juli C. in hr1. Früher gehörte es zum guten Ton, dass sich Schriftsteller in die tagespolitische Diskussion einmischten, aber das ist schon lange her. So große Autoren wie Heinrich Böll, Günter Grass könnten ihre Großväter sein. Juli C. mischt sich immer wieder ein, haben wir gerade auch gehört. Kann man sagen, Sie sind eher eine Ausnahme unter den deutschen Schriftstellern zurzeit?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob es weniger ist, als es mal war. Der Unterschied ist, glaube ich, gar nicht so sehr, dass es den politisch aktiven Autor nicht mehr gibt, sondern es gibt diese Großfiguren nicht mehr. Hm. Also so Böll, Grass. Ja, also das waren ja tatsächlich Ikonen oder Instanzen, wurden auch als moralische Instanzen oder Institutionen tituliert. Dafür gibt es jetzt, glaube ich, keinen Nachfolger und entsprechend eben auch keinen politisch Aktiven in diesem Format. Da hat sich aber einfach, glaube ich, was in der medialen Behandlung auch von Autoren geändert.
Oder es hat sich auch das Selbstverständnis geändert von Schriftstellern. Ich will gute Geschichten schreiben, aber ich muss jetzt nicht das Volk belehren oder so.
Ja, es geht ja auch nicht nur um Belehren, es geht ja eher um sich einbringen. Und das ist eben, also da könnte ich jetzt schon eine Reihe von Autoren benennen, die genau das machen. von Böll oder Gras, da gab es Spiegeltitel, da war dann das Gesicht von so einem Autor drauf. Ja? Also der ganze Titel wurde von so einem Schriftsteller, das Cover war der Schriftsteller. Ich glaube nicht, dass sowas mit einem der, sage ich jetzt mal, zwischen 40- und 50-jährigen Autoren noch passieren würde. Also weil einfach von der Seite Schriftsteller nicht mehr so stark ikonisiert werden, nicht mehr so auf den Podest gesetzt.
Welche politischen Themen sind Ihnen heute wichtig?
Also mein Leib- und Magenthema ist ja jetzt als ganz großer Begriff gemeint, die Digitalisierung. Damit meine ich aber jetzt viel, viel, viel mehr als Datenschutz oder so. Also da geht es mir auch um solche Fragen, wie sich unsere Arbeitswelt entwickelt, wie wir mit Arbeit überhaupt umgehen wollen in Zukunft. Das sind lauter Geschichten, wo ich glaube, dass es ganz dringend notwendig ist, dass wir da alle mal gemeinsam nachdenken, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben wollen, wie wir das definieren wollen. Daran hängt dann ja auch das Sozialsystem. Also wie gehen wir mit den Leuten um, die vielleicht aus technischen oder sonstigen Gründen eben keine Arbeit im herkömmlichen Sinne mehr finden. Was sind unsere Modelle? Was sind unsere Antworten darauf? Und entsprechend daran auch angeknüpft auch Rentenfragen. Ja. Also damit hat man im Grunde schon das ganze republikanische Modell umfasst. Ja. Also es ändert sich einfach sehr viel. Oder es hat sich auch schon viel geändert in den letzten 10, 20 Jahren. Wir haben eine wahnsinnige technische Revolution erlebt. Ja, das ist ja vergleichbar mit der Erfindung der Dampfmaschine, was da passiert ist. Ja, und die Politik denkt sich, jetzt machen wir erstmal schön weiter wie bisher. Und die Bevölkerung denkt sich, okay, wir haben jetzt Angst vor den Moslems und währenddessen baut Silicon Valley unser komplettes Wirtschaftssystem um. Also da kann man schon mal sagen, vielleicht machen wir mal das, was ansteht jetzt.
Sind das jetzt von dem, was Sie da aufgezählt haben, Digitalisierung bis Rente, auch Themen, die Sie jetzt mal literarisch anfassen wollen?
Also wenn ich jetzt wirklich konkret was sagen möchte, dann würde ich eher ein Sachbuch schreiben, ein Essay oder sowas in der Form. Also da wäre mir die Literatur einfach nicht das angemessene Mittel.
Vielleicht können Sie uns ein bisschen schon mal verraten, was man denn so als nächstes von Ihnen bekommen könnte. Kopfschütteln,
das dachte ich mir. Also ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Also ich habe jetzt gerade ja erst dieses neuen Roman Neujahr veröffentlicht und bin jetzt ganz offen sozusagen mir selbst gegenüber, was sich da in dem großen Ideen-Darwinismus als nächstes behauptet. Gewiss wird es ein Roman sein, aber es wird nicht nächstes Jahr sein. Es wird dieses Mal wirklich ein bisschen länger dauern und ich kann noch nicht sagen, welche der vielen Ideen, die ich habe, tatsächlich dann.
Wie sieht das aus auf Ihrem Schreibtisch? Sind da 10 Stapel mit 10 priorisierten Dingen und da gucken Sie dann mal rein? Oder?
Na, ich drucke es ja nicht mehr aus.
Sie drucken es gar nicht
aus?
Man
sieht jetzt nichts mehr. Man sieht gar nichts. Also man sieht halt irgendwie einen klitzekleinen Computer und sonst nichts. Da gibt es nichts mehr zu sehen. Ich drucke wirklich überhaupt nicht mehr aus.
Juli C., herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und wir über Ihren neuen Roman Neujahr sprechen konnten. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast, jetzt kriegt sie große Augen.
Ja, jetzt kriegt sie Angst, dass sie kommt wieder ein Fragebogen oder
schlimmer,
gleich ruft mein Vater an und sagt.
Alles gelogen, genau. Nein, am Schluss ist es üblich, dass der Gast, wenn er denn möchte, eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Ach so, ja, ich kann jetzt aber nur so ein Gedicht aus Schulzeiten.
Ja,
ist
gerne.
Das egal?
Ja, völlig egal.
Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkte ich und den Brauch und mit Geistesstärke oder Willensstärke tue ich Wunder auch. Dann kommt der Refrain. Walle, walle, manche Schrecke. Also das ist der Zauberlehrling.
Der Zauberlehrling, genau, natürlich.
Ja. Ich glaube, es ist wirklich das einzige Gedicht, was ich kann. Oh, wie traurig.
Juli C., herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder es als Podcast weiterempfehlen möchten, es gibt es als Podcast auf hr1.de und natürlich in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir beide wünschen schönen Sonntag.
Tschüss.
HR1. Genau meins.